Wenn die Kinder flügge werden,
ziehen sie bei den Eltern aus
und Jahre später wieder ein.
Dann mit den eigenen Kindern.
Alt und jung unter einem Dach.
Wie solche Generationenwohngemeinschaften funktionieren
und warum immer mehr Menschen sie ausprobieren,
das erklärt uns heute Konstanze Krämer von der Netzwerkagentur Generationen Wohnen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Fabian Dittrich.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind Sprecher des DIA.
Bevor wir es uns in unserer kleinen WG gemütlich machen, müssen wir aber erst nochmal über Geld reden. Zur letzten Ausgabe hat sich Janine aus Berlin gemeldet.
Janine schreibt, gerade der lange Betrachtungszeitraum könnte uns doch heute helfen. Denn es gab ja zwischen 1895 und 2018 mehrere Phasen hoher Inflation. Kann man also aus der Studie ablesen, wie sich die Vermögensverteilung in unserer Zukunft mit hoher Inflation verändern wird?
So die Prognose von Charlotte Bartels vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ja, profitieren werden diejenigen, die Schulden haben. Die also Schulden auf Immobilien oder Unternehmensbesitz haben. Für die werden die Schulden ja durch die Inflation reduziert, relativ. Benachteiligt werden die, die viel Geld in Sparbüchern halten, weil das natürlich weniger wert wird mit der Zeit. Was man also ableiten kann, ist, dass man lieber weniger Geld in Sparbüchern halten sollte und lieber in Aktien oder in Immobilien investieren, um an zukünftigen Preissteigerungen teilhaben zu können.
Wenn Sie auch eine Frage zu einem unserer Themen haben, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@dia-vorsorge.de.
Jetzt aber erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, hörst du auch den Gong zur nächsten Runde?
Ja, tragen wir unseren Podcast denn heute im Boxing aus?
Na, das würde schon mal an unseren unterschiedlichen Gewichtsklassen scheitern. Ich meine die nächste Runde unserer DIA-Studie 50+.
Okay, abgesehen davon, dass wir nicht in der gleichen Liga boxen, in welche Runde geht denn die 50-Plus-Studie?
Es ist bereits die fünfte Ausgabe. Seit 2011 erkunden wir gemeinsam mit den Meinungsforschern von INSA Consulere Altersbilder in Deutschland. Uns interessiert, wie Menschen in der zweiten Lebenshälfte fühlen und denken.
Interessant. Ich bin zwar noch 50 minus, aber die Uhr tickt. Und wie lautet denn das Thema der aktuellen Ausgabe?
Grenzerfahrungen im Alter. Also die Herausforderung in puncto Gemeinschaft, Gesundheit und Geld.
Bei diesen Grenzerfahrungen bezogen auf das Alter, spielt da die Einsamkeit eine Rolle?
Du sagst es. Die Angst vor Einsamkeit wird bei der Befragung ein Thema sein, auf jeden Fall. Weiter wollen wir mehr über die Gefahr schwerer Krankheiten und über die finanzielle Situation als Rentner erfahren. Und nicht zuletzt über gewünschte Wohnformen im Alter.
Ah, da dürfte unsere heutige Ausgabe, was das Interview angeht, vielleicht auch den einen oder anderen Anreiz geben.
Sicherlich. Wie der Name 50+ schon verrät, beschränken wir uns nicht nur auf Personen, die schon in Rente sind. Wir befragen auch Menschen in der Übergangsphase vom Erwerbsleben in die Rente. Zum anderen ermitteln wir auch die Sichtweise der deutlich jüngeren Personen. So erfahren wir, wie sich Generationen gegenseitig einschätzen.
Das klingt nach einem umfassenden Ansatz. Wann können wir denn mit den Ergebnissen rechnen?
Na, die komplette Studie ist im nächsten Jahr erst fertig.
Boah, das dauert wieder.
Aber wir veröffentlichen schon jetzt Teilergebnisse. Und ein Blick in frühere Studien lohnt sich zudem auch.
Deshalb suchen und finden Sie diese auf www.dia-vorsorge.de. Aber nun zu unserem heutigen Thema. Wir kommen alt und jung unter ein Dach.
Welche gemeinschaftlichen Wohnformen sind gerade angesagt?
Darüber unterhalten wir uns mit Konstanze Krämer. Sie kommt von der Netzwerkagentur Generation Wohnen und berät im Auftrag des Berliner Senats Menschen, die sich für gemeinschaftliche Wohnformen interessieren.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Frau Krämer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, guten Tag, Frau Krämer. Welche WG-Erfahrungen konnten Sie persönlich denn bisher sammeln?
Gar keine wirkliche WG-Erfahrung, aber gute Hausgemeinschaftserfahrung. Ich habe über 15 Jahre in einem wunderbaren Berliner Altbau gelebt und irgendwann waren fast alle Freunde dazugezogen. Die Türen waren mehr oder weniger immer offen und die Kinder konnten von einer Etage in die nächste und ja, wurden irgendwie auch gemeinschaftlich in diesem Haus erzogen, kann man fast so sagen. Also eine sehr, sehr schöne, angenehme Hausgemeinschaft, bis dann irgendwann viele der Mitbewohnerinnen irgendwo ins Umland gezogen sind oder Lebensumstände sich geändert haben.
Es muss ja auch nicht gleich die Wohngemeinschaft sein. Sie haben jetzt von der Hausgemeinschaft gesprochen. Vielleicht beschreiben Sie doch mal, wo sind die Unterschiede bei den einzelnen Wohnformen?
Genau, also es gibt natürlich so bunt wie die Bevölkerung ist auch ganz viele unterschiedliche Wohnformen. Die Wohngemeinschaft ist so ein Klassiker, den kennen ganz viele, die meisten eher aus der Studierendenzeit, dass man relativ dicht beieinander lebt. Jeder hat ein Zimmer und man teilt sich Badezimmer und Küche. Das unterscheidet sich durchaus nicht so sehr von den Wohnformen, die wir haben. Wenn es um Wohngemeinschaften geht, das ist nach wie vor ein Modell, was es gibt. Das ist aber zum Beispiel deutlich schwieriger, wenn man älter wird. Dann möchte man mindestens doch ein eigenes Badezimmer und vielleicht auch eine Pantry-Küche, in der man sich auch selbst sein Essen zubereiten kann und nicht immer gleich das Geschirr der anderen noch irgendwo in der Küche steht. Ein relativ neues Modell sind die Clusterwohnungen. Das ist ein spannendes Thema für gemeinschaftliche Wohnformen. Im Grunde sind es wie Apartments, die zusammengeschaltet sind in einem großen Grundriss. Sozusagen eine besondere Form der Wohngemeinschaft, wo jeder durchaus nicht wahnsinnig viel Platz hat, aber eben das eigene Badezimmer und die Küche dazu und die Gemeinschaftsräume ganz unterschiedlich gestaltet sein können.
Mhm. Dann lassen Sie uns noch mal genauer drauf schauen. Welche Wohnform halten Sie für besonders geeignet für das Zusammenleben von Alt und Jung?
Ich glaube, da ist es vor allen Dingen die Hausgemeinschaft. Also ganz unterschiedlich auf einem Grundstück mit einem Gebäude oder mehreren Gebäuden, dass durchaus Familien eigenen Raum und Wohnraum haben, die Älteren möglicherweise eben auch eine eigene Wohneinheit haben und es eher Gemeinschaftsräume gibt, in denen man sich treffen kann. Mhm. Vielleicht auch noch eine Gästewohnung oder andere zusätzliche Dinge. Also was führt einen überhaupt dazu, in so eine Gemeinschaft zu ziehen? Ja, nur wenn man einen Mehrwert daraus für sich selber und für eine Gemeinschaft ziehen kann. Und das sind dann im Grunde Funktionen, die man sich alleine gar nicht leisten könnte. Deswegen ist eine Gemeinschaft dann durchaus das gute andere Modell.
Also Lebens- und Begegnungsräume will ich es jetzt vielleicht mal nennen. Können ja vielleicht nochmal später tiefer drauf eingehen, aber nicht nur das eigene Bad, auch die eigene Küche, sagen Sie.
Also das ist eine Erfahrung aus vielen Jahren Beratung, dass ganz viele gesagt haben, es ist schön in der Gemeinschaft zu essen, aber das machen wir vielleicht einmal die Woche, manche machen es auch zweimal die Woche, aber nicht jeden Tag. Weil dafür sind einfach die Lebensverhältnisse zu divers und zu unterschiedlich und auch die Gewohnheiten der Menschen, die sich in solchen Projekten zusammenfinden.
Meine Frau und ich, wir sind uns einig, wenn uns Haus und Grundstück im Alter zur Last fallen, dann verkaufen wir das alles und suchen uns eine Alternative. Bislang haben wir immer an so eine schicke Seniorenresidenz gedacht, so mit Schwimmbad und so. Aber mal angenommen, wir wollen dann doch nicht nur unter Älteren sein und lieber mit mehreren Generationen zusammenwohnen. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, was würden Sie mir denn raten?
Also, dass man sich A, auf den Weg macht und das ein Prozess ist. Sowas dauert nämlich Zeit, bis man sich überhaupt zusammengefunden hat. B, dass man sich, glaube ich, sehr gut überlegen muss, welche Art von Gemeinschaft und wie soll so ein Projekt ausgestaltet sein, das auch durchzudenken gemeinsam. Ja, also es ist weniger die sozialromantische Vorstellung, dass so eine Gemeinschaft immer super funktioniert, sondern das bedeutet auch ein Stück weit Arbeit. Also sowohl in der Vorbereitung und dann auch im Umsetzen. Und natürlich bleibt es auch ein wenig wie in der Beziehung selbst. Es ist auch Arbeit, wenn man in der Gemeinschaft wohnt.
Also der Ratschlag wäre zuerst einmal bei Zeit damit anzufangen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ganz genau. Rechtzeitig darüber nachzudenken, sich die Rahmenbedingungen anzugucken und dann auf die Suche zu machen, ja? Weil eben Gleichgesinnte zu finden, das funktioniert ganz gut. Dafür gibt es ganz gute Formate. Da probieren wir auch immer mal wieder was aus. Unter anderem auch Speed-Dating und so ganz unterschiedliche Netzwerktreffen. Aber das dann wirklich in ein Projekt zu übersetzen und zu sagen, das ist das Haus oder der Ort, an dem das dann stattfindet, das ist durchaus auch ein längerer Weg.
Können Sie denn anhand der Erwartungen der Interessenten, die bei Ihnen in die Beratung kommen, so eine Art Wohntrend für das Alter ableiten?
Ja, also es gibt was wir fast immer hören und das ist nicht allein und nicht ins Heim. Das sind, glaube ich, die beiden entscheidenden Punkte, die wirklich fast in jedem Beratungsgespräch hier anlaufen. Und das nicht allein, weil Einsamkeit ist ein riesengroßes Thema, gerade in den großen Städten. in der Seniorenresidenz mag das vielleicht funktionieren, dass man Nachbarn hat. Man muss sich das aber auch leisten können. Gucken wir mal in die Rentenbiografien, dann wird das sicherlich nicht mehr ein ganz breites Thema sein in der Zukunft für die große Masse der Gesellschaft, sondern da wird man sich vielleicht auch andere Modelle angucken müssen. Und gerade diese alternativen Modelle, die nehmen sehr zu. Das ist das, was wir als Trend auch beobachten. Aber das heißt eben auch, sich wirklich rechtzeitig drum zu kümmern und gut zu überlegen, was es dann am Ende sein soll und was man braucht in dieser Form.
Hm. Für dieses Zusammenleben in unterschiedlichen Gruppen und Konstellationen, da braucht man natürlich ja auch die richtigen Immobilien für. Ne? Nun ist es bekannt, aber vor allem von vielleicht dem einen oder anderen vermögenden Musiker oder der Schauspielerin, dass sie in Hofreiten auf dem Land in Brandenburg zusammenleben oder in Rheinland-Pfalz oder im Schwäbischen. Nur das ist ja nicht für jeden was, auch mit der Gesundheitsversorgung. Also viele Menschen bleiben ja gerade im Alter auch in den Städten. Und da ist Wohnraum ja knapp. Wie gelingt es denn überhaupt, solche Wohnformen dann zu erschließen?
Also ganz unterschiedliche Wege und man muss auch die Zielgruppen unterschiedlich ansprechen. Wir haben die letzten Jahre angefangen eigentlich mit den Baugemeinschaften. Das ist, dann schließt man sich zusammen und baut nochmal wirklich gemeinsam. Dafür braucht es Grundstücke. Das geht über Konzeptverfahren zum Beispiel. Das gibt es in fast jeder großen Stadt der Bundesrepublik inzwischen, dass Konzeptverfahren ausgeschrieben werden und das beste Konzept gewinnt und eben nicht der höchste Preis. Das ist eine ganz positive Entwicklung. Das kann man durchaus als eine der Möglichkeiten betrachten. Eine zweite ist, sich genossenschaftlich zu organisieren. Und da kann man natürlich auch in eine bestehende Genossenschaft eintreten. Allerdings eben in den doch volatilen Märkten der Großstädte ist es nicht so einfach, weil die Wartelisten sind lang. Und da kann man sich nicht so sehr aussuchen, mit wem man dann gemeinsam unterwegs ist, sondern man muss eigentlich das dann nehmen, was man bekommt an der Stelle.
Also Sie sehen das schon auch eher im öffentlichen Bereich, denn also das ist ja eine kommunale Sache, das mit der Ausschreibung und auch gerade die Wohnungsbaugenossenschaften befinden sich ja auch oft zumindest im teilstaatlichen Besitz, auch oft im kommunalen Besitz.
Nee, Genossenschaften funktionieren ja immer im Einzel- und Subsidiaritätsprinzip. Also eine Person sozusagen finanziert über Genossenschaftsanteile den Betrieb dieser Genossenschaft und über ein Nutzungsentgelt die ist so analog der Miete und die finanziert sozusagen den Wohnraum selbst. Ja, und wenn man ein neues Projekt startet, dann muss man natürlich trotz alledem das Investitionsvolumen berücksichtigen und gucken, dass man das dann auch starten kann. Bei bestehenden Genossenschaften sind Immobilien ja da. Das heißt, da ist es oft dann nur das Nutzungsentgelt, was im Grunde einer Miete entspricht. Mhm. Aber da haben wir im Moment weniger neue Projekte, die ins Leben kommen, weil die eben oft voll sind, wenig Fluktuationen haben, wenn die Projekte gut sind. Und dementsprechend kann man da eigentlich nur als einzelne Familie oder Einzelperson vielleicht dazukommen, aber nicht so sehr als Gruppe.
Sie haben in Bezug auf das Alterswohnen gesagt, man muss sich rechtzeitig damit auseinandersetzen, rechtzeitig kümmern. Was bedeutet das denn eigentlich?
Man kann wirklich schon recht früh anfangen. Sag mal, es gibt so zwei wesentliche Lebensphasen. Das eine ist, wenn die Kinder kommen, dann denkt man darüber nach, wie sich Wohnraum verändern muss, damit die Platz haben. Und wenn sie wieder gehen aus dem jeweiligen Haushalt, dann stellt sich die nächste Frage, wie sieht denn eigentlich der dritte oder vierte Lebensabschnitt aus? Und das ist ganz häufig der Punkt, wenn auch Beratung bei uns anläuft, dass Menschen sich einfach überlegen, ja, wir sind jetzt nur noch zu zweit, wir haben halt eben das Häuschen, wie gerade vorhin schon beschrieben, oder anderes. Und vielleicht interessiert uns dann eher nochmal eine andere Wohnform. Und das ist kann mit 50, mit 60, aber wir haben auch durchaus Leute, die sich erst mit 80 entschließen, nochmal eine neue Wohnform zu finden.
Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass man nochmal baut im Alter, also sich was Neues, Eigenes schafft. Das ist ja nochmal eine ganz gehörige Investition dann in dieser Zeit. Gibt es da eigentlich Geld vom Staat oder andere Unterstützung?
Ja, es gibt ganz generell oft die Wohnungsbauförderung. Ne? Jedes Land hat eine Wohnungsbauförderung, die man hoffentlich dann auch in Anspruch nehmen kann fürs Bauen. Durch diese Konzeptverfahren hat man eben einen besonderen Zugang zu einem Grundstücksmarkt. Das ist ja nicht sozusagen der normale Markt an der Stelle, sondern ein spezielles Portfolio, was die Kommunen vorhalten dafür. Und dann gibt es natürlich KfW-Zuschüsse oder andere manchmal auch Stiftungen oder spezielle Förderprogramme. Da muss man aber ganz schön auf die Suche gehen und das muss man auch lokal machen, weil das ist durchaus unterschiedlich in jedem Bundesland und sicherlich auch nochmal projektbezogen, gerade in welcher Richtung man unterwegs ist. Herr Dietrich hatte vorhin gesagt, die Künstler, ja, vielleicht gibt es auch nochmal eine besondere Künstlerförderung oder eine Stiftung, die sowas im Zweck hat. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich würde darauf nicht bauen, sondern man braucht grundsätzlich eine solide Finanzierung für jedes der Projekte. Und ich habe vorhin noch ausgeholt, sozusagen, es gibt noch das dritte Modell und das wäre eine gemeinschaftliche Wohnform zur Miete. Und dafür sucht man sich eigentlich Partner. Entweder eine städtische Wohnungsbaugesellschaft oder irgendein Investor oder ein Partner, der eben baut und mit dem man konzeptionell zusammenarbeitet.
Das waren ja jetzt zwei Formen, entweder Eigentum oder zur Miete. Gibt es denn eine Form, die vielleicht besser geeignet ist für das gemeinschaftliche Wohnen? Also ist es eher das Eigentum oder ist es eher die Miete?
Ich sag mal, beim Gemeinschaftlichen ist eher nicht so wichtig, welche Form es ist. Wenn jemand herkommt, muss es der Geldbeutel hergeben und die Rente am Ende. Ja, es muss finanzierbar sein. Und wenn jemand kommt, der lange Jahre vielleicht auch in prekären Verhältnissen gearbeitet hat, dann kann ich ihm kein Eigentumsprojekt empfehlen, guten Gewissens. Das wäre unseriös. Also gucken wir für diese Personen dann eher im Mietbereich. Und da haben wir ganz spannende, schöne Projekte, die inzwischen auch sehr gut funktionieren und die ein relativ normales Mietsegment beinhalten.
Ich wohne aktuell ja schon in einem Drei-Generationen-Haus. Das hat aber familiären Hintergrund, das ist die erweiterte Familie. Und das ist natürlich wie immer, in der Familie gibt es so Themen, aber grundsätzlich hat man auch auf jeden Fall was Gemeinschaftliches, was vielleicht den einen oder anderen Konflikt dann nicht birgt. Ich frage mich dann immer, wie ist denn das bei wildfremden Menschen, wenn die dann in so Mehrgenerationenhäuser zusammenkommen? Man ist ja dann doch eben halt nicht ganz so nah beieinander. Bringt natürlich vielleicht auch nicht das ein oder andere Thema aus der Vergangenheit.
Ja, obwohl ehrlich gesagt, da sind ebenfalls keine Grenzen, ja, und möglicherweise ist auch das so ein Trend in unserer Gesellschaft. Wir haben ja einerseits dieses Versingelungsthema und andererseits auch die Wahlverwandtschaften. Also manchmal ist es vielleicht auch ganz schön, sich vorzustellen, eben, ich suche mir eher meine Freunde zusammen. Und so sind übrigens auch die ersten Projekte entstanden, die gesagt haben, wir gucken einfach mal in unserem Freundeskreis mit Menschen, die wir mögen, mit denen können wir uns vielleicht auch vorstellen, so ein Projekt zu starten. Und dann ist immer wieder das Aushandeln von Distanz und Nähe ein großes Thema. Deswegen sage ich auch, das ist ein bisschen Arbeit. Wie in einer Beziehung auch, muss auch so eine Gemeinschaft immer wieder an ihren Zielen ein Stück weit arbeiten und gucken, dass es gut im Zusammenleben funktioniert. Wie in der Familie auch.
Von Konflikten war schon die Rede. Haben Sie denn eigentlich in Ihrer Beratungspraxis schon Objekte oder Projekte erlebt, die grandios gescheitert sind? Und wenn ja, woran lag es?
Ja, also wir haben auch einige Projekte scheitern sehen. Ich sag mal, ein großer Grund ist das Thema Finanzierung. Wenn sich vielleicht doch jemand überschätzt hat oder auch Baukostensteigerungen oder Grundstückskostensteigerungen dazugekommen sind, daran kann sehr wohl sowas scheitern. Aber es kann natürlich auch an dem Miteinander scheitern. Also dass Gruppen auseinanderbrechen, eben weil sie im Vorfeld nicht so gut geklärt haben, wie stellen wir uns das eigentlich vor. Also man muss bereit sein, wenn man mit so einer Gemeinschaft ins Rennen geht, auch ganz offen über Themen zu sprechen, unter anderem eben auch über Geld.
Sind Sie schon mal während einer, sag mal, sich anbahnenden Scheiterung mit hinzugezogen wird? Sie stehen ja in der Regel am Anfang des Projektes, Sie beraten beim Einstieg. Hatten Sie auch schon mal sozusagen als Moderator eines Konflikts eine Aufgabe?
Ja, wir bieten auch regelhaft Mediationen zum Teil an. Das ist auch wichtig. Ja, also es gibt durchaus immer mal wieder Punkte in solchen Gemeinschaften, wo es knirscht und dann auch mal knallt richtig. Und dann ist ganz wichtig, dass da eine unabhängige, neutrale Person dazwischen ist. Wir machen das ab und zu. Das ist sozusagen nicht unsere Regelaufgabe. Aber wir können dann auch immer noch mal weiterverweisen und haben unter anderem so einen Expertenpool auch für Mediatoren in der Hand und geben den dann auch gern mal raus.
Und gibt es ein mustergültiges Beispiel, wo Sie sagen, also da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, das sollte sich jeder, der sich dafür interessiert, mal anschauen, bei denen läuft es richtig super?
Da gibt es eine ganze Handvoll, würde ich sagen. Das ist natürlich in so einer Stadt wie Berlin, wir haben hier eine große Vielfalt und haben unter anderem auf unserer Webseite auch gute Beispiele, die wir zeigen. Und ich glaube eben, man muss im Vorfeld gucken, eigentumsorientierte Projekte, da gibt es tolle Baugemeinschaften, die sind architektonisch toll, die sind von den Grundrissen wunderbar und haben auch schöne Gemeinschaftsräume. Manche sogar auch ein kleines Bad mit dabei oder die Sauna oder was auch immer. Ja, also die gibt es definitiv, die kann man sich angucken. Und bei den gemeinschaftlichen Projekten zur Miete gibt es vielleicht so zwei, die ich wirklich auch noch mal rausheben wollen würde. Das ist einmal die Mendelstraße, das haben wir zusammen mit einer landeseigenen Gesellschaft umgesetzt, mit der Gesobau. Das ist in Pankow ein Projekt, die haben halt eine schöne Gemeinschaftsfläche und tollen Garten und irgendwie ein gutes Miteinander. Und bei den Genossenschaften, auch wenn der Möckernkiez eine schwierige Geschichte hat, ist das eines der absolut herausragenden Projekte, die ich auch gerne immer mal wieder erwähne, die es auf jeden Fall lohnt, auch anzugucken am Rande des Gleisdreieckparks. Tolles Projekt und spannende Geschichte auf jeden Fall.
Zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Zum einen, wie stehen Sie zu dem geplanten staatlichen Fonds für die Altersvorsorge?
Ja, ich glaube, ich bin eher so ein Mensch, der sagt, wenn ich gearbeitet habe, dann sollte die Rente eigentlich reichen und auskömmlich sein.
Aber erzählen Sie doch, das ist nämlich unsere zweite Frage uns, was haben Sie denn tatsächlich außer auf die staatliche Rente vertrauen? Denn wir tatsächlich raten dazu, das nicht allein zu machen. Was haben Sie denn noch getan?
Ja, also ich glaube, ich bin ganz gut abgesichert. Ich habe gebaut in einer kleinen Baugemeinschaft und selbst eine Immobilie erworben und die ist dann hoffentlich auch zum Renteneintrittsalter abfinanziert. So jedenfalls ist die Finanzierung gestrickt. Und genau, es gibt noch so zwei, drei zusätzliche Sachen, die ich auch ebenfalls gemacht habe, damit die Rente gut abgesichert ist, neben der staatlichen Rente.
Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch und sagen in Ihrem Falle Rente gut, alles gut.
Ja, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
So, Fabian, was bleibt?
Eine Idee.
Verrat sie mir.
Gute Beispiele dafür, wie alt und jung unter einem Dach wohnen, sollten bekannter gemacht werden. Als Anregung, ja, und auch als Anleitung für andere.
Das ist doch mal wirklich eine gute Idee von dir. Ich denke, wir haben heute einen guten Anfang gemacht.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Anfang in Zukunft fortsetzen. Also, wenn Sie das Thema interessiert, dann schauen Sie doch ab und an mal auf unserer Internetseite vorbei.
Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns an info@dia-vorsorge.de.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.